das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Der Kalte Krieg ist längst beendet. Doch manches, was derzeit passiert, erinnert doch wieder an alte Zeiten. Das US-Verteidigungsministerium will eine Panzerbrigade nach Osteuropa verlegen. Das heißt, 4200 Soldaten, 250 Panzer, dazu Haubitzen und viele andere Kampffahrzeuge. Hier sind einige Panzer bei einem Manöver in Litauen vor rund anderthalb Jahren zu sehen. Wo genau die neue Brigade jetzt dauerhaft eingesetzt werden soll, ist noch unklar. In Frage kommen die baltischen Staaten oder auch Polen, das sich seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts zunehmend durch den russischen Nachbarn bedroht fühlt. Dass die Ostflanke der NATO aus genau diesem Grund immer weiter gestärkt wird, hatte bereits zu Verwerfungen mit den Russen geführt. Heute nun kam von Russlands NATO-Botschafter prompt die Ankündigung, dass man die verstärkte US-Präsenz ausgleichen werde. Griet von Petersdorf berichtet aus Polen, wo man die Verstärkung kaum abwarten kann.
Noch 98 Tage bis zum NATO-Gipfel in Warschau. So steht es mit großen Buchstaben auf großer Tafel. Dazu gibt es ein enthusiastisches Werbevideo mit einem glücklich lächelnden Verteidigungsminister. Militäre Stärke zeigen im Osten, wo Russland so nah ist und der Westen weit weg scheint, das sind die ersehnten Botschaften. Nun also die Ankündigung, 4200 US-Soldaten samt Panzer nach Osteuropa zu verlegen. Wohin genau, ist noch unklar. Begründet wird der Vorstoß mit dem aggressiven Verhalten Russlands in Osteuropa und anderswo. Der polnische Staatspräsident jedenfalls freut sich auf die Panzerbrigade aus den USA. Wir werden uns natürlich bemühen, weitere Infrastruktur zu errichten. Das Ganze gibt Hoffnung für unsere Verteidigungspolitik mit den USA und der NATO. Es ist eine gute Nachricht, so der Präsident. Er hofft, dass die amerikanische Politik konsequent bleibt. Immer wenn sich US-Soldaten in Polen zeigen, ist die Begeisterung enorm, wie hier in Białystok am Ende eines Manövers. Solidarność-Flaggen für die polnische Seele. Im Gegenzug gibt es polnischen Wodka. Einige dieser US-Soldaten sind in Deutschland stationiert. Solch ein Entgegenkommen kennen sie von dort eher nicht. Ach, eigentlich müssten sie hier ständig stationiert sein, vor allem im Osten. Wir werden hier vergessen. Dass die Sehnsucht nach Nähe zur US-Armee so groß ist, liegt vor allem am Konflikt in der Ukraine. Doch auch die Zeit der Unfreiheit unter sowjetischer Vorherrschaft steckt den Polen noch in den Knochen. Die USA sind für Polen der einzige Sicherheitsgarant. Das ist vor allem seit der Ukraine-Krise so. Die polnische Regierung hat kein großes Vertrauen, dass die EU mit Frankreich oder Deutschland Polen wirklich helfen würde in einem Konflikt mit Russland. Auch die baltischen Staaten wie Litauen begrüßen eine verstärkte US-Präsenz. Die Staatschefin ehrt Philip Breedlove, den Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, mit einem hohen Orden. Auch die neue Brigade wird unter seinem Kommando stehen. In den baltischen Ländern gilt der mächtige Nachbar Russland als gefährlich. Doch es gibt auch Mahner, die warnen, das Wettrüsten sei schon voll im Gang, wie einst, als es den Eisernen Vorhang noch gab. Klar ist, das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland hat sich massiv verschlechtert. Die ungehaltene Antwort Russlands kam postwendend. Natürlich sind wir keine untätigen Beobachter. Wir ergreifen die militärischen Maßnahmen, die wir für notwendig halten, um diese verstärkte Präsenz auszugleichen, die durch nichts gerechtfertigt ist. Es gibt eine Zusage an Russland aus dem Jahr 97. Kein fester Stützpunkt großer Kampftruppen im Osten. Deshalb sollen die neuen US-Soldaten rotieren, also eben nicht fest stationiert sein. So bewege man sich noch auf dem Boden der Vereinbarung, hofft die NATO, offen ist, ob Russland das auch so sieht.
Die Balkankriege in den 90er Jahren forderten tausende Opfer. Den Angehörigen will das UN-Kriegsverbrechertribunal wenigstens ein wenig Genugtuung widerfahren lassen. Vor einer Woche verurteilten die Richter den bosnischen Serbenführer Karadzic, unter anderem wegen Völkermords, zu 40 Jahren Haft. 161 mutmaßliche Täter wurden in Den Haag insgesamt angeklagt. Und auch er stand in Den Haag vor Gericht. Voslav Šešelj war erster Kriegstreiber der damals von Hass auf Muslime und Kroaten durchdrungenen serbischen Politik. Doch Hassreden sind keine Verbrechen, entschied heute das Gericht. Und so darf Šešelj weiter nationalistische Parolen verbreiten. Sein Freispruch ist eine krachende Niederlage für die Ankläger und für die Opfer ein Schlag ins Gesicht. Darko Jakovjević.
Nur wenige Stunden nach seinem Freispruch betritt er die Bühne in Pančevo, nicht weit von Belgrad entfernt. Vojislav Šešelj lässt sich feiern von alten und neuen rechtsradikalen Anhängern. Angekündigt hatte er diesen Auftritt schon vor der Urteilsverkündung heute Morgen in Den Haag. Ich hatte versprochen, das Tribunal zu besiegen, und ich habe es besiegt. Gleichzeitig habe ich auch die Ehre verteidigt von 10.000 Anhängern der serbischen radikalen Partei und der serbischen Chetniks, die an allen Fronten gekämpft haben. Wie etwa im kroatischen Vukovar in den 90ern, wo systematisch gemordet, gefoltert und geplündert wurde. All das wurde Šešelj vorgeworfen. 28 Jahre Gefängnis sollte er bekommen. Doch gegen Šešelj gibt es keine Beweise. So das heutige Urteil. Kroatiens Premier, heute Mittag zu Besuch in Vukovar, ist entsetzt, denn Šešelj gilt als Chefideologe für ein Großserbien. Wir wissen alle, was Šešelj getan hat. Nie hat er etwas bereut, kein einziges Verbrechen. Ein Mann, der immer wieder Fahnen der EU und Kroatiens anzündet. Ich verstehe nicht, warum er freigesprochen wurde. Ebenso Unverständnis in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Menschenrechtsaktivisten fürchten, dass jetzt in Serbien kaum eine Debatte in Gang kommen kann, um die 90er Jahre angemessen aufzuarbeiten. Im Gegenteil. Der Freispruch bedeutet jetzt für uns quasi eine nachträgliche Legitimierung für die Idee eines Großserbien, das ja erschaffen werden sollte mit Kriegsverbrechen. Steht Serbien ein Rückfall bevor, zurück in die dunkle Zeit der 90er? Šešelj kann Wähler mobilisieren für seine radikale Partei, hat sogar sehr gute Chancen, ins Parlament einzuziehen. Ende April wird in Serbien gewählt. Das ist ein Rückfall. Und wenn die zweite Instanz diesen Freispruch nicht aufhebt, dann wird es noch mehr Šešeljs geben. Nicht nur hier, sondern überall auf dem Balkan. Der heutige Freispruch gibt den Radikalen in Serbien Aufwind. Auch wenn sie mit Nationalismus werben, in Serbien gehen die Uhren mittlerweile anders. Denn das Land will in die EU, hat bereits begonnen mit Beitrittsverhandlungen.
Das Urteil des UN-Tribunals und den Umgang Serbiens mit seiner Kriegsvergangenheit kommentiert Brigitte Abold vom Bayerischen Rundfunk.
Das ist eine herbe Niederlage für die Anklage. Er habe das Haager Tribunal besiegt, ja zerlegt, rühmt sich Šešelj. Es ging ihm längst nicht mehr um die Schuldfrage, sondern um eine Bühne für seine Weltsicht, um den Triumph über die westliche Wertegemeinschaft. Dazu gehört auch die UN-Justiz. Der Nationalist hat nichts ausgelassen, um den Prozess zu sabotieren, Richter vorzuführen, zu beleidigen und zu beschimpfen. Es hat ihm wenig geschadet. Während der Balkankriege war er Chefhetzer und Kriegstreiber, beteiligt an der Aufstellung von Milizen, die für Gräueltaten berüchtigt waren. Dass der Chefideologe in Befehlsketten eingebunden war, konnte nicht bewiesen werden. Der Freispruch heute kann Serbien wieder destabilisieren. Anhänger des umstrittenen Verfechters großserbischer Ideen sehen im Urteil eine Bestätigung nationalistischer Politik bis hin zu einer Rechtfertigung der Vergangenheit. Bewältigung, Fehlanzeige. Der Freispruch mobilisiert und bringt Rückenwind für die bevorstehende Wahl Šešeljs. Radikale Partei will Serbien vom europäischen Weg abbringen und die Zusammenarbeit mit dem russischen Bruder ausbauen. Putin wird sich freuen.
Brigitte Abold kommentierte. Es sind nicht einmal mehr 3 Monate, bis es auf der Insel zum Schwur kommt. In oder out? Bleibt Großbritannien in der EU oder kommt es zum Brexit? Den Premierminister David Cameron fürchtet, wie der englische Fußballer das Elfmeterschießen. Bislang halten sich in Umfragen Befürworter und Gegner die Waage. Abwarten und Tee trinken also? Nein. Um die Briten für ihre Position zu gewinnen, starten jetzt beide Lager große Kampagnen. Die heiße Zeit des Stimmenfangs beginnt. Juli Kurz.
Nun, es ist nicht unbedingt der glamouröste Ort für einen Gentleman's Club, irgendwo an einem Rastplatz in Essex. Das abendliche Programm diesmal kein Striptease, sondern eine Wahlkampfveranstaltung für den EU-Austritt. Es mag Zufall oder Fügung sein, dass Lkw-Fahrer Mike Kilpin an diesem Abend auf dem Rastplatz übernachtet. In jedem Fall, die Veranstaltung lässt sich der EU-Gegner nicht entgehen. Diese EU ist doch Müll. Man hatte uns versprochen, dass es nur um Handel geht, aber nicht, dass Brüssel jetzt alles bestimmt. Ich meine, wir kennen die da noch nicht mal. Und so ist es für Mike Kilpin Wasser auf die Mühlen, was er dann bei Rotlichtatmosphäre im Gentleman's Club geboten bekommt. EU-Bashing at its best. Vorneweg Rechtspopulist Nigel Farage mit seinem Lieblingsthema Einwanderung. Lasst uns über Sicherheit sprechen. Weil unser Pass dank der EU mit 500 Millionen Menschen geteilt wird, dürfen wir ausländische Kriminelle nicht mehr daran hindern, in unser Land zu kommen. Das ist absurd. Passend dazu liefert eine andere Pro-Austrittskampagne diese Woche ein dickes Dossier mit Steckbriefen von Schwerverbrechern aus der EU, die nach Großbritannien gezogen seien. Angst und Schrecken dominiert die Kampagne, auch bei den Befürwortern der EU. Sie prophezeien ein ökonomisches Desaster bei einem Austritt. Die britische Notenbank mahnte am Dienstag in einem Bericht, die Zinsen könnten steigen, das Pfund würde an Wert verlieren. Der Fokus bei der In-Kampagne liegt auf einer reinen Kosten-Nutzen-Rechnung, kühl und rational. Nun, der britische Ansatz bei der europäischen Integration war ja immer rein monetär. Lohnt sich das? Ist der Profit höher als die Ausgaben? Ganz anders als in Deutschland und Frankreich, wo es immer auch um eine politische Union ging, darum ging, zukünftige Kriege zu verhindern. Umfragen sehen mal die eine, mal die andere Seite vorne. Entscheidend dürfte am Ende auch sein, wer zur Wahl geht und wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Bildungsministerin Nicky Morgan, die wie ihr Premier für den Verbleib wirbt, ruft deshalb die jungen Leute auf. Die erste Gruppe, die von wirtschaftlichen Folgen eines EU-Austritts betroffen wäre, sind junge Leute. Ihre Jobs könnten verloren gehen. Und deshalb fordern wir besonders diese Gruppe auf, bei der Wahl daran zu denken. Mike Kilpin, der Lkw-Fahrer, glaubt nicht, dass er persönlich irgendwelche Nachteile haben könnte bei einem Austritt, auch wenn sein Laster voller Importprodukte aus der EU ist. Er hat heute Abend das gehört, was er hören wollte und kann nun in Ruhe schlafen gehen.
Die internationale Konferenz zum Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien ist weit hinter den Erwartungen der Vereinten Nationen zurückgeblieben. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Bei dem Treffen in Genf sagte die Staatengemeinschaft lediglich zu, etwa 6.000 weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Damit gibt es jetzt Zusagen für insgesamt 185.000 Schutzsuchende. UN-Generalsekretär Ban wollte allerdings Lösungen für weit mehr als 400.000 Menschen finden, die derzeit in Syriens Nachbarländern ausharren.
Vor allem sie sind die Verlierer der Syrien-Konferenz. Kinder, kranke, traumatisierte Menschen in den Flüchtlingslagern an Syriens Grenze. Sie sollten vorrangig über legale Wege eine neue Bleibe in Drittländern finden. Wir könnten Flüchtlinge nach ihrer Bedürftigkeit auswählen und nicht danach, wer als erstes durchkommt. Das ist der Schlüssel humanitärer Arbeit. Doch am Tag nach der Syrien-Konferenz bleibt für die meisten der Weg in ein sicheres Land versperrt. Die 92 Regierungsvertreter konnten sich lediglich dazu durchringen, 6.000 Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen. Für das Flüchtlingshilfswerk nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
6.000 sind zu wenig, das stimmt. Wir brauchen noch 300.000. Also das ist eine große Zahl, aber das ist das Minimum, was wir glauben.
Hilfsorganisationen befürchten nun, dass die mageren Gipfelergebnisse Schleusern in die Hände spielen.
Bei einem Bombenanschlag in der türkischen Kurdenhochburg Diyarbakir sind mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Bei den Toten soll es sich um Polizisten handeln. Sie waren laut Sicherheitskräften in einem Bus unterwegs, als der Sprengsatz explodierte. Im Südosten des Landes geht die türkische Armee seit Monaten gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Salah Abdeslam, mutmaßlicher Attentäter von Paris, kann nach Frankreich ausgeliefert werden. Das entschied laut belgischer Staatsanwaltschaft ein Gericht in Brüssel. Der 26-jährige Franzose war vor knapp 2 Wochen nach monatelanger Fahndung im Brüsseler Stadtteil Molenbeek festgenommen worden. Er gilt als einziger überlebender Attentäter der Terroranschläge in Paris vom vergangenen November. Dabei waren 130 Menschen getötet worden. Auf Einladung von US-Präsident Obama kommen heute und morgen hochrangige Vertreter aus mehr als 50 Staaten sowie zahlreicher internationaler Organisationen zu einem Gipfel für nukleare Sicherheit zusammen. Bei dem Treffen in Washington geht es unter anderem um die Sorgen vor terroristischen Bedrohungen durch gestohlenes Nuklearmaterial und Atomschmuggel. Weitere Themen sind der Atomvertrag mit dem Iran und die Sorge vor einer nuklearen Bedrohung durch Nordkorea. Für die Bundesregierung nimmt Verteidigungsministerin von der Leyen an dem Gipfel teil. Die Deutsche Bahn sperrt eine der wichtigsten ICE-Strecken für 2 Wochen. Der Abschnitt zwischen Hannover und Kassel könne vom 23. April bis zum 8. Mai nicht befahren werden, teilte das Unternehmen mit. Grund seien unter anderem Arbeiten am Schotterbett, die laut Eisenbahnbundesamt auch auf den weiterführenden Abschnitt nach Würzburg durchgeführt werden. Entlang der betroffenen Strecke müssen Bahnreisende mit Einschränkungen und Verspätungen rechnen. Bei einer Explosion auf einem Tankschiff sind in einer Duisburger Werft mindestens 2 Arbeiter getötet worden. Ein weiterer wird vermisst. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brauchte 1 Stunde, um den Brand zu löschen. Die Polizei geht von einer Gasexplosion aus. Die Druckwelle war so stark, dass das Vorderschiff komplett zerstört wurde und Schiffsteile hunderte Meter weit geschleudert wurden.
Wenn Franzosen auf die Straße gehen, um für ihre Rechte zu kämpfen, dann geht es meist ans Eingemachte. Denn da werden grundlegende Errungenschaften verteidigt. Mehrere Millionen Menschen können mobilisiert werden, um gegen eine Rentenreform oder für Arbeitsrechte zu kämpfen. Heute legten wieder Hunderttausende Demonstranten Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahm, weil sie nicht einverstanden sind mit den Plänen ihres Präsidenten. Der will das Arbeitsrecht lockern, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist, dass vor allem immer mehr Jugendliche keine Perspektive haben. Doch gerade die lehnen die Reform ab. Matthias Werth.
Es war ein Protestzug der Jugend. Sie ging heute gegen die Reform des Arbeitsrechts auf die Straße. Aber es ging um viel mehr. Fast 26% der jungen Leute haben in Frankreich keine Arbeit. Und deshalb verstehen sie ihren Protest auch als Kampf um ihre Zukunft. Gräf, Gräf, General, sie rufen nach dem Generalstreik. Damit wollen sie das Gesetz notfalls verhindern. Wenn wir das Gesetz blockieren, dann ist das eine Kampfdemonstration, mit der wir zeigen, dass wir da sind, dass wir jung sind und dass wir die Schnauze voll haben, auch von diesem absurden Gesetz. Unsere Eltern haben für die 35-Stunden-Woche gekämpft und jetzt werden die Rechte nach und nach zurückgeschraubt. Irgendwann werden wir nur noch arbeiten. Unsere Eltern haben für eine gute Welt gekämpft und nun wollen die das alles wieder kaputt machen. Ich möchte einen festen Job, ich möchte eine Zukunft. Werde ich meine Rechnungen zahlen können? Werde ich ein Zuhause haben? Wenn ich später Kinder habe, wie werde ich sie ernähren können? Bei den jungen Demonstranten war heute spürbar, wie groß das Misstrauen gegenüber der Regierung inzwischen ist. Die Generation, die vor 3 Jahren den Sieg von François Hollande frenetisch gefeiert hatte, ist nun bitter enttäuscht. Was mich sehr schockiert ist, dass es eine Maßnahme dieser linken Regierung ist. Sie wollten nicht bis zum Generalstreik warten und mischten schon heute die Demonstration auf. Es flogen Flaschen, Pflastersteine und Farbbeutel. Die Polizisten reagierten mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern. Doch die bewirkten wenig. In strömendem Regen waren die Demonstranten sowieso schon nass bis auf die Haut. Es gab auch kreative Gegenwehr. Die Nacht ist zum Vögeln da und nicht zum Arbeiten, hat dieser junge Protestler auf sein Schild gemalt. Bunt ging es zu. Doch ihr Anliegen ist bitter ernst. Sie fürchten unsichere Beschäftigungsverhältnisse und schlechtere Arbeitsbedingungen. Wir haben Besseres verdient, steht da. Dieser Wunsch eint Schüler und Studenten mit den organisierten Gewerkschaften. Es gibt unglaublich viele Streikaufrufe in Unternehmen. Der wegen Streik geschlossene Eiffelturm ist das Symbol dafür. Darauf muss die Regierung reagieren und ihr Gesetzesvorhaben zurückziehen. Die Macht der Straße ist gewaltig, in Frankreich allemal. Schon in der kommenden Woche soll wieder demonstriert werden, wieder alle gemeinsam gegen die Pläne des einst gefeierten François Hollande.
Alice Fröder in Paris. Das Volk begehrt auf gegen die vom Präsident Hollande geplante Arbeitsrechtsreform. Droht dieses Projekt zu scheitern?
Es könnte zumindest sein, die Proteste werden ja immer stärker, immer intensiver und sie werden weitergehen, vielleicht sogar bis zum Generalstreik. Hollande will dieses Gesetz und er braucht dieses Gesetz, denn er war ja angetreten mit dem Versprechen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Wenn das nicht gelingen sollte, werde er auch nicht mehr bei den Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr antreten, hat er gesagt. Das Gesetz, das für Deutsche eigentlich harmlos wirkt, droht aber zu einem persönlichen Desaster für Hollande zu werden. Er möchte etwas verändern und er kämpft wirklich um eine Reform des Arbeitsrechts. Die Arbeitslosigkeit könne ohne Reform nicht gesenkt werden, davon ist er überzeugt. Aber sobald Proteste kommen, sobald der Druck der Straße immer stärker wird, ist er bisher immer wieder eingeknickt. Das ist sein Dilemma. Aber eines muss man ihm schon zugute halten. Er packt das Thema an. Er stellt die 35-Stunden-Woche auf den Prüfstand. Das hat in den letzten Jahren hier niemand getan. Weder seine eigene Partei noch die Konservativen. Das, was macht ihn für einen Sozialisten, ist für, was er macht, ist für einen Sozialisten eigentlich ein bisschen riskant. Aber ehrlich gesagt, er hat auch kaum etwas zu verlieren.
Ja, und gerade gestern war die von Hollande geplante Verfassungsänderung krachend gescheitert, mit deren Hilfe er nach den Anschlägen von Paris die Bekämpfung des Terrors erleichtern wollte. Ist Hollande am Ende ein Präsident ohne Rückhalt?
Im Moment sieht es ganz danach aus. Er ist der unbeliebteste Präsident, den Frankreich je hatte. Nur noch 18% der Franzosen finden ihn gut und vertrauen ihm. In seiner eigenen Partei ist er auch umstritten. Der linke Flügel wirft ihm vor, sozialistische Ideale und Errungenschaften zu verraten. Dem sozialdemokratischen Flügel der Partei um Premier Manuel Valls ist er immer noch zu links. Weder die Franzosen noch seine Sozialisten schätzen ihn wirklich. Und er hat vor allem die Jugend Frankreichs verloren. Sie hatte ihn gewählt, weil sie gehofft hatte, dass er die Arbeitslosigkeit bekämpft. Aber sie ist unter Hollande weiter angestiegen.
Vielen Dank, Alice Schröder aus Paris. Ja, die Erwerbslosenquote in Frankreich ist, wie gerade gehört, hoch. In Deutschland dagegen sinkt die Zahl der Arbeitslosen weiter. Dieser Trend hat sich auch im März bestätigt. Noch einmal Nachrichten mit Linda Savakis.
Nach Einschätzung der Nürnberger Bundesagentur ist die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ungebrochen, auch wenn die übliche Frühjahrsbelebung im März schwächer ausfiel als sonst. Insgesamt waren 2.845.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 66.000 weniger als im Februar und 87.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote sank damit auf 6,5%. Der frühere Chef der Deutschen Bank Breuer beteiligt sich an den Kosten der Affäre um die Kirchpleite mit seinem Privatvermögen. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung des Geldinstituts hervorgeht, zahlt Breuer 3,2 Millionen Euro an die Deutsche Bank. Er hatte 2002 öffentlich die Kreditwürdigkeit der Kirchgruppe in Zweifel gezogen. Wenige Wochen später war das Medienunternehmen pleite. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es war eines der teuersten Interviews, die jemals gegeben wurden. Der damalige Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, hatte die Kreditwürdigkeit der Mediengruppe von Leo Kirch bestritten. Mit den Worten, Zitat, nach allem, was man hört und liest, ist der Finanzsektor nicht bereit, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen. Zitat Ende. Der darauffolgende Prozess, den Leo Kirch anstrengte, ging über Jahre und endete in einem Vergleich zwischen den Kircherben und der Deutschen Bank. 928 Millionen Euro war es der Bank wert, das leidige Thema zu beenden. Jetzt bekommt sie einen Teil davon zurück, und zwar von ihrem damaligen leitenden Angestellten Rolf Breuer. Der zahlt 3,2 Millionen Euro für dieses Interview. Die Haftpflichtversicherung übernimmt 90 Millionen Euro. Bleiben unter dem Strich 834,8 Millionen Euro übrig. Etwas mehr als 10% bekommt die Bank zurück. Der Rest muss wohl als Rechnungsposten unter der Bereinigung von Rechtsstreitigkeiten abgebucht werden.
Und damit zu den Börsendaten. Der DAX rutschte an der Frankfurter Börse wieder unter die 10.000er-Marke und schloss bei 9.966 Punkten. Der Dow Jones in New York sank leicht auf 17.685 Zähler. Die irakisch-britische Star-Architektin Zaha Hadid ist tot. Sie starb im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Zaha Hadid zählte zu den weltweit erfolgreichsten ihrer Branche. Sie arbeitete viel mit fließenden Formen, hier das Opernhaus in Guangzhou in China. Hadid entwarf auch die Schwimmhalle für die Olympischen Spiele in London und das Wissenschaftsmuseum Pheno in Wolfsburg.
Die Reflexion dessen, was Imre Kertész in Auschwitz und Buchenwald erleben musste, machte diesen besonderen Schriftsteller aus. Als 14-Jähriger gefangen im Schrecken der NS-Konzentrationslager überlebte er nur durch Zufall. Auch das lastete ein Leben lang schwer auf ihm.
Später beschrieb er den Greuel durch die Augen eines Kindes und mit der Sprache eines Kindes. Den größten Erfolg hatte der Ungar ausgerechnet in dem Land, das für sein Leiden verantwortlich war. Und so wirkte er auch als großer Versöhner. Heute starb Imre Kertész mit 86 Jahren. Was bleibt, sind die Werke des Nobelpreisträgers, für den, wie er einmal selbst sagte, jeder Mensch ein Roman ist.
Der Roman eines Schicksallosen ist wohl das Werk seines Lebens. Und es ist sein Leben darin. 1975 erscheint das Buch erstmals in Ungarn. Doch dort verschwindet es schnell wieder aus den Buchhandlungen. Man will damals nichts hören von Imre Kertész und dem Holocaust, an dem sich der ungarische Staat willig beteiligt hatte. Kertész schreibt ohne Emotionen, radikal erschütternd. Dagegenüber verbrannten in diesem Augenblick unsere Reisegefährten aus der Eisenbahn. Der Holocaust erzählt aus der Sicht eines Jugendlichen, für den Alltag und Hölle ein und dasselbe sind. Das Buch wird später auch verfilmt. Imre Kertész findet eine Sprache für das Unsagbare und gleichzeitig beschreibt er seine eigene Geschichte. Als 14-Jähriger wird er zusammen mit anderen Kindern wegen seiner jüdischen Abstammung nach Auschwitz deportiert.
Das ist mein traumatisches Erlebnis, wovon meine Literatur ausgeht. Das steht im Hintergrund nicht. Aber was ich schreibe, ist nicht wegen der Erinnerung, nicht wegen einer politischen Sache, nicht wegen einer moralischen oder ethischen. Ja, das ist Literatur.
Sein Roman eines Schicksallosen erscheint 1996 in einer deutschen Neuübersetzung. Erst dadurch bekommt er die verdiente Anerkennung. Zunächst nicht in Ungarn, sondern ausgerechnet in Deutschland. Der Schrecken des Holocaust durchzieht alle seine Bücher. 2002 erhält er schließlich den Literaturnobelpreis. Kertész lebt von nun an in Berlin. Der Schriftsteller wird 1929 in Budapest geboren, arbeitet nach Kriegsende unter anderem als Schriftsteller und Übersetzer, gerät immer wieder mit den kommunistischen Machthabern in Konflikt. Er kritisiert das totalitäre Regime.
Man lebt in einem System und verliert die einfachen Lebensinstinkte.
Er sei ein europäischer Literat, sagt er von sich selbst. Wiederholt prangert er nationalistische Tendenzen in seinem Heimatland Ungarn an. Seinen Nachlass hat Imre Kertész der Akademie der Künste in Berlin übergeben. Als Geste der Versöhnung von einem, der den Holocaust überlebt hat.
Und wir blicken noch aufs Wetter und das, wenn Plöger wird, pünktlich zum Wochenende doch hoffentlich sonnig und warm, oder?
Wenn Pina hofft, dann wird das auch passen. Das haut hin, die Temperaturen gehen nach oben. Und heute, für den letzten Märztag, gab es ja riesige Unterschiede. Die Menschen in Deutschland haben das Wetter ganz unterschiedlich empfunden. Dementsprechend hier nochmal die Temperaturübersicht für ein paar große Städte. Hamburg, Berlin, Köln und München. Hamburg, Berlin 11, 12 Grad, nichts Ungewöhnliches. Köln 7 Grad heute Nachmittag, das ist ganz schön frisch. Und gleichzeitig in München 24, fast schon Sommerfeeling. Morgen gleicht sich das alles an. Köln legt zu, kommt auf 14. München streicht was, kommt auch auf 14. Die anderen so ähnlich. Und dann Richtung Wochenende, alle können es hier schon rot markiert sehen. 18 bis 22, vielleicht mal 23 Grad. Die Temperaturen gehen also mit Dampf nach oben. Der Frühling gibt jetzt tatsächlich ein bisschen Gas. Wir gucken aktuell auf den Radarfilm. Es gibt immer noch diese riesigen Unterschiede. Hier mitten über Deutschland der zum Teil starke Regen. Schneefallgrenze bei 400 bis 600 Metern. Das könnte also morgen früh für einige in diesen Regionen und oberhalb davon tatsächlich ein winterliches Erwachen geben, bevor dann eben schnell der Frühling kommen wird. Heute Nacht kommt die Front ganz langsam weiter nach Süden voran. Am Erzgebirge sind einzelne Gewitter möglich. Ganz im Norden klart schon auf. Und Richtung Schleswig-Holstein kann es richtig kalt werden. Bis minus 5 Grad gleichzeitig in München dann morgen früh und überhaupt im südlichen Bayern plus 10 Grad. Der morgige Vormittag im Süden hängt diese Restfront. Es gibt noch ein paar Tropfen am Erzgebirge. Ansonsten ist es bewölkt und trüb. Weiter nach Norden dann richtig klasse mit Sonnenschein. Nachmittags arbeitet sich die Sonne so ein bisschen weiter in die Mitte voran. Im Süden lässt der Regen nach. Trotzdem bleibt es meistens trüb mit nur milchigem Sonnenschein allenfalls. Am Königssee bis 17 Grad. Sonst unter den Wolken nur 5 bis 10. Im Norden dann wieder 9 bis 15. Und der Wind dreht sich ums Hoch rum, ist aber schwach. Die Aussichten, Samstag, klasse Tag, viel Sonnenschein, nach kalter Nacht eben warm. Der Sonntag problematisch. Die neuesten Wettermodelle zeigen einiges am Sahara-Staub, der unterwegs ist, gepaart mit hohen Schleierwolken. Das kann so einen milchigen Sonnenschein geben, aber eins kann man sagen, kalt wird's nicht. Also in den nächsten Tagen, Pina, da kann man der Natur dann so richtig beim Erwachen zugucken.
Dankeschön, Sven Plöger. Ja, und das war's von uns. Jetzt folgt Kabarett in der Ladies' Night. Und um 0 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin.